Und salopp gesagt sage ich Ihnen, das geht jetzt über die Zeit des Sebastian Kurz hinaus. Die ÖVP ist, glaube ich, seit 37 Jahren in der Regierung. Stellt 25 Jahre den Finanzminister. Wir haben jetzt ein Desaster, was das Budget anbelangt. Wir haben jetzt ein Desaster in der Gesundheitspolitik.
Bildung darf ich auch ansprechen.
Wir haben ein Desaster in der Bildungspolitik. Wir haben ein Desaster in der Justizpolitik. Jetzt frage ich Sie, wer braucht eigentlich die ÖVP in der Regierung?
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der ehemalige ÖVP-Spitzenpolitiker Ferry Mayer. Mit ihm spreche ich über den Niedergang der ÖVP. Was wurde eigentlich aus den Wurzeln und Werten der einst staatstragenden Partei? Wie beurteilt Mayer die aktuelle krisengeprägte Situation seiner ehemaligen Partei? Wie schätzt er den Einfluss der Raiffeisenbank ein? Und was hält er von einem Comeback von Sebastian Kurz? Ja, lieber Herr Mayer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Die erste Frage, woher wir uns kennen, ist sehr leicht zu beantworten. Wir haben uns jetzt gerade kennengelernt, vor 5 Minuten, und seien uns meiner Erinnerung nach davor noch nie begegnet, was mich zwar wundert, aber ist so. Was die Parteizugehörigkeit betrifft, ist schon interessanter. Sie waren ja viele Jahre für die ÖVP tätig. Sie waren zum Beispiel Wiener Gemeinderat, Sie waren Landesparteisekretär der Wiener ÖVP, Sie waren aber auch Generalsekretär der Bundes-ÖVP, Sie waren im Bundesrat tätig, Sie waren im Nationalrat tätig, immer für die ÖVP. Aber inzwischen sind Sie nicht mehr ÖVP-Mitglied, oder?
Ich bin nicht mehr ÖVP-Mitglied. Die ÖVP, wo ich damals dabei war, gibt es ja auch nicht mehr.
Ich glaube, das ist schon eine gute Einleitung, auf das kommen wir noch zurück. Im Standard Online habe ich außerdem noch gelesen, Sie seien mit den Neos unter Anführungszeichen befreundet. Ist das auch noch aktuell?
Ja, freilich. Das ist eine tolle Truppe. Ich sage immer, wenn Sie heute einen Abgeordneten der Neos oder eine Abgeordnete der Neos anrufen und eine Frage haben, kriegen Sie wie aus der Pistole geschossen die Antwort. Wenn Sie einen Abgeordneten der ÖVP anrufen oder eine Abgeordnete, wird die sagen, du musst jetzt erst einmal im Club fragen. Das ist schon mal der Unterschied der Qualität.
Gut, auf das werden wir ja noch im Detail eingehen. Ich würde gerne mit etwas Aktuellem einsteigen. Wir nehmen ja diese Folge am 13. Februar auf. Und gestern sind die blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen nach 37 Tagen beendet worden. Es wird jetzt, wie es aussieht, doch keinen Kanzler Kickl geben. Die ÖVP wird nicht den Vizekanzler unter Herbert Kickl stellen. Wie ordnen Sie das ein, den gestrigen Tag?
Befreiend. Ich glaube, dass es ein Aufatmen gegeben hat in weiten Teilen Österreichs. Sagen wir mal, jedenfalls 70% werden durchgeatmet haben, befreit. Aber ich glaube, das war auch in Brüssel der Fall, dass dort durchgeatmet wurde. Und insofern war das ein guter Tag für die Republik, für die Zweite Republik.
Wir kommen auf diese ganzen Themen noch zu sprechen. Ich würde heute gern mit Ihnen einsteigen, weil Sie haben schon im ersten Satz eigentlich erwähnt, diese ÖVP gibt's nicht mehr. Ich würde nämlich mit Ihnen gern, was glaube ich selten in politischen Podcasts passiert, was mir aber schon immer interessiert, über die Wurzeln und die Grundwerte der ÖVP sprechen. Und da habe ich ein ganz interessantes Dokument gefunden auf der Website der Politischen Akademie. Übrigens Disclaimer an der Stelle, für die Politische Akademie produziert unser Unternehmen Missing Link den Grundsatz-Podcast, also einen Podcast, wo es um diese Grundsätze der ÖVP geht. Deswegen kenne ich die Arbeit der Politischen Akademie ziemlich gut und schätze die auch sehr. Und die haben eben ein Dokument auf ihrer Website, den Link stelle ich euch dann auch in die Shownotes. Da wird sehr genau beschrieben, was die Wurzeln und die Grundwerte der ÖVP sind. Vielleicht fangen wir mit den Wurzeln an, weil ein Baum fängt in der Regel bei den Wurzeln an. Also es gibt 3 Wurzeln laut diesem Papier, die konservative Wurzel, die liberale Wurzel und die christlich-soziale Wurzel. Würden Sie diese Wurzel in der aktuellen ÖVP noch sehen oder ist dieser Baum ÖVP, wenn man es so nennen will, schon längst entwurzelt?
Also diese Wurzeln, die Sie ansprechen und da sind ja die Werte angesprochen, hat es sicher gegeben und zwar sehr deutlich vertreten in den diversen Teilorganisationen der ÖVP, da meine ich jetzt den Wirtschaftsbund, den Österreichischen Arbeits- und Angestelltenbund, Bauernbund und dann gehört natürlich die Frauenbewegung, die Jugend dazu und natürlich auch die Senioren. Aber ich spreche schon von der Vergangenheit. Ich glaube, dass die Bedeutung der Teilorganisationen nicht mehr so gegeben ist, wie es einmal war. Und ich glaube auch, dass die Wurzeln überlagert wurden durch einen Hang dass man Meinungsumfragen zu Rate zieht und diesen dann folgt. Und so schaut dann auch die Politik aus. Das ist eine Politik der Beliebigkeit geworden. Und da steht ein Name drüber, nämlich Sebastian Kurz. Der hat es bis zur Perfektion getrieben. Allerdings hat er nicht zurückgesteckt, Steuergeld da einzusetzen. Und da wissen wir ja, dass das ohnehin noch irgendwann einmal gerichtsanhängig sein wird. Also wenn Sie zusammenfassend von mir hören wollen, also Wurzeln kaum mehr. Meinungsumfragen sind die Richtschnur und das sollte allem sehr zu denken geben.
Ich habe mir diese Wurzeln noch mal näher angeschaut und da sind mir jetzt vier Punkte besonders aufgefallen, jetzt gerade im Hinblick auf die gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ. Eine Wurzel beim Thema liberal ist Gewaltentrennung und rechtsstaatliches Prinzip. Also wenn ich mir dieses dieses geleakte Papier der Koalitionsverhandlungen anschaue, da waren ja richtiggehende Anschläge auf die Rechtsstaatlichkeit drinnen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass da drinnen steht, naja, internationale Gerichtsurteile kann man anerkennen, muss man aber nicht.
An sich unglaublich. Ich weiß nicht, wie sich die Vertreter der ÖVP bei diesen Gesprächen verhalten haben. An sich wäre das schon Grund gewesen, aufzustehen.
Ähnlich steht da drinnen verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte in den Wurzeln. Die hat man ja zumindest in diesem Papier, hätte man ja auch mit Füßen getreten.
Keine Frage. Wobei, das geht ja in sich ein bisschen weiter sogar, wenn ich an die Frage von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit denke und alle die Passagen, die zu den Medien zu lesen waren, ebenso beklemmend.
Ich finde es nämlich deswegen interessant, weil man sich, glaube ich, man muss sich gar nicht so viele Themen rausgreifen, um diesen Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit herauszuarbeiten. Mit Anspruch meine ich jetzt, was wollen wir sein und welche Wurzeln schreiben uns selber zu und wie schauen dann die konkreten Handlungen aus? Ich habe noch zwei Beispiele in der Überschrift christlich-sozial und ich glaube, das ist ein Thema, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt, aus Ihrer Geschichte heraus. Steht zum Beispiel drin, Zusammendenken von Individuum und Gesellschaft und auch die Pflicht des Staates zur sozialen Gesetzgebung. Also von dem habe ich jetzt in dem Papier aber nichts gesehen.
Naja, das ist nicht nur in dem Papier nicht enthalten, das war schon in den letzten Jahren auch nicht enthalten, wie die ÖVP-Politik so umsetzen hätte sollen. Aber bei christlich-sozialen ist ja die Frage der Nachhaltigkeit ein Thema. Und wenn Sie sich kurz erinnern, wie die ÖVP in der Renaturierungsfrage bei der VG Wessler agiert hat, dann ist es ja auch bedenklich, wenn ich auf der einen Seite in Papieren der Politischen Akademie zu christlich-sozialen Werten die Nachhaltigkeit predige und dann das Gegenteil an sich mache.
Aber steigen wir da gleich ein. Warum ist das so? Ist es das, weil man Politik bei Meinungsumfragen macht? Oder woran liegt das? Weil wenn man sich das so durchliest und wir kommen dann noch zu den sieben Grundwerten der ÖVP, das klingt für mich alles sehr vernünftig und ich erkenne sehr wohl die alte ÖVP da drinnen, die frühere.
Ja, völlig richtig. Völlig richtig. Darum sage ich ja, das ist ja die ÖVP, der ich angehört habe, beziehungsweise für die ich gearbeitet habe, ist nicht mehr vergleichbar mit der, die wir heute erleben.
Aber das Dokument
vielleicht
ist aktuell, ich habe nachgeschaut nochmal extra,
Papier ist geduldig.
Nein, aber ich habe mir nur gedacht, nicht, dass ich ein historisches Dokument da rausziehe, aber das steht in der URL, steht 2024.
Ich weiß nicht, wie groß der Stellenwert der Politischen Akademie in der politischen Arbeit der ÖVP noch ist. Kann ich nicht beurteilen. Würde mir aber Sorgen machen, wenn ich das umsetze, was ich so erlebe. Und was zu den diversen Vertretern der ÖVP sagen. In den Bundesländern ist es noch etwas besser. Das möchte ich durchaus hervorstreichen. Aber auf Bundesebene, da ist die Beliebigkeit im Fokus.
Woher kommt diese Diskrepanz zwischen dem tagespolitischen Verhalten und den Grundwerten, auf die man sich ja mal verständigt hat und die ja lange Zeit gegolten haben?
Naja, das ist schon eine Frage auch, wo komme ich her und wo will ich hin? Also der Sebastian Kurz kam vom Gellermobil. Da ist schon mal nichts zu erwarten. So hat es dann auch ausgeschaut. Und daher ist es auch eine Politik der Beliebigkeit geworden. Und wir werden vielleicht dann noch darauf zu sprechen kommen, was da alles schiefgegangen ist.
Ja, davor machen wir noch die Grundwerte, weil das ist auch wieder so, ich finde es hochinteressant, in dem Fall die Theorie, die sich nämlich auch wirklich gut liest, Und zwar sind die 7 Grundwerte der ÖVP die Freiheit, die Verantwortung, die Nachhaltigkeit, Sie haben es bereits erwähnt, die Leistung, Solidarität, Subsidiarität und Gerechtigkeit. Jetzt sind ja das alles sehr, sehr große Wörter und die kann man mit Leben erfüllen oder auch nicht. Aber ich habe da einen besonders herausgegriffen, nämlich das mit der Solidarität. Und das würde ich gerne zitieren, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Da steht drinnen, ich zitiere jetzt, der Wert der Solidarität fußt auf dem Wissen um unsere gegenseitige Abhängigkeit als Menschen und findet im christlichen Grundsatz der Nächstenliebe ihren besonderen Ausdruck. Wir sehen für jeden Menschen, unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit, eine Aufgabe und einen Platz in der Gesellschaft. Wer die Hilfe der Gemeinschaft braucht, soll sie auch bekommen. Jetzt, wenn man den Satz oder diese zwei Sätze wirklich ernst nehmen würde und sich dann das Papier anschaut, das da mal ein Zwischenstand war in den Verhandlungen mit der FPÖ, da ist ja null Schnittfläche.
Ich glaube, dass diejenigen, die dort verhandelt haben, das Papier der Politischen Akademie gar nicht kennen. Und wahrscheinlich auch noch nicht gehört haben.
Aber damit kennen sie ja die Grundwerte ihrer Partei nicht.
So ist es. Na, das ist ja das, was ich zuerst gemeint habe, dass eher die Umfragen zählen und nicht die Grundsätze und Grundwerte. Wenn ich über Nächstenliebe nachdenke und wenn ich höre, was die ÖVP-Vertreter so sagen, in allen Diskussionen, Überschrift Migration, ob jetzt ein, und da wird immer von der illegalen Migration gesprochen, das ist ja einer der dümmsten Ausdrücke. Solange ich nicht geordnet Fluchtbewegungen zulasse, kann es nur illegale Migration geben. Es gibt keine legale in dem Sinn. Also dort überall, wo Flucht besteht. Und dann muss ich aus Sicht der Nächstenliebe anders agieren, als agiert wird. Natürlich gibt's Problemfälle, das ist ja gar keine Frage. Überall dort, wo Gewalt, Kriminalität etc. Platz greift, ist auch dementsprechend zu handeln. Aber das gehört stark getrennt. Und dort, wo nicht Kriminalität, wo keine Gewalten feststellbar sind, sollte man mehr im Sinne der Nächstenliebe nachdenken und handeln, als es bisher der Fall war.
Das ist eher eine gute Überleitung. Jetzt verlassen wir das Thema Grundwerte und Wurzeln, weil ich da vertiefen will. Wie gesagt, ich stelle den Link zu dem Papier in die Shownotes. Sie haben es schon angesprochen, wir sollten darüber reden, was schiefgegangen ist. Also ich sehe mal, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, diese fehlende Anbindung an diese Wurzeln und Werte. Das ist einmal definitiv passiert und ich glaube, das haben Sie jetzt auch schon gesagt. Ein weiteres Thema, und das glaube ich, das würde ich einfach gerne mit Ihnen auch besprechen, ist das Thema, naja, wie setzt man sowas um? So ein Papier, so eine Grundhaltung, solche Werte. Und das liegt doch insbesondere am Führungspersonal, oder?
Naja, das sollte am Führungspersonal liegen. Jetzt ist das Problem aber, dass ja das Führungspersonal einer gewissen Fluktuation unterliegt. Und da passieren ja oft jetzt Entscheidungen, beziehungsweise werden Persönlichkeiten in Funktionen geholt, die nicht wirklich dafür vorgesehen sind oder waren. Also ich amüsiere mich ja jetzt unter Anführungszeichen, dass der Herr Dr. Stocker zum Generalsekretär quasi gebeten wurde, weil sie da irgendwie einen Vertreter gebraucht haben, um die Angriffe, die aus den Untersuchungsausschüssen gekommen sind, irgendwie zu parieren. Also der ist ja eher passiert als Generalsekretär, nicht?
Und in seiner Rolle als Anwalt war er natürlich prädestiniert für diesen Job.
War er durchaus, hat das, glaube ich, auch, was die Verteidigung anbelangt, gut gemacht. Er hat sicherlich als Generalsekretär keinen Meter an positiver Entwicklung der ÖVP beigetragen, aber er hat wenigstens verteidigt. Und jetzt ist er eigentlich aus Versehen auch noch Bundesparteiobmann oder jedenfalls Geschäftsführer der Bundesparteiobmann geworden. Und ich schließe ja gar nicht aus, dass er aus Versehen auch noch Kanzler werden könnte. Aber wissen Sie, da fragt man sich dann schon, betreffend Führungspersonal, wie geht's da auch mit den Mitarbeitern? Welche Signale sendet er aus? Nur dazu angesichts der Tatsache, der Kickl ist der Letzte, den kann man überhaupt nicht, mit dem kann man nicht arbeiten, als das, was er da gesagt hat im Parlament, und dann die 180-Grad-Wendung zurück. Das ist ja kein Signal an die Mitarbeiter und an die weiteren Funktionäre. Und insofern, ja, ist es sicherlich bedenklich, dass die Führungsmannschaft nicht so stark ist, so eine Autorität hat, so eine Kompetenz hat, ausgewiesen ist durch Handlungen, die man von früher erkennt. Und daher ist es auch wieder so eine beliebige Angelegenheit.
Heute ist die erste Folge unseres neuen Missing Link Originals, unseres neuen Podcasts Rohrer bei Batschen on air gegangen. Also die Anneliese Rohrer ist bei dem Patrick Batschen zu Gast. Die waren heute genau in diesem Studio auch und haben ihre erste Folge aufgenommen. Und Patrick hat die Frau Rohrer gefragt, was sie sich gedacht hat, wie sie gehört hat, dass der Stocker jetzt Parteiobmann wird und mit dem Kickerl verhandelt, nach allem, was er davor gesagt hat, wie sie es jetzt schon zitiert haben. Und ihre Antwort war sinngemäß, sie hat es im ersten Augenblick gar nicht glauben können.
Kein Wunder.
Und sie sagt, für die Glaubwürdigkeit war das ein Schaden, der gar nicht, wo man gar nicht ermessen kann, wie groß der war. Sehen Sie das auch so?
Keine Frage. Ich glaube, das Ganze, was sich da momentan abspielt, fördert die Nichtwähler in weiten Teilen. Eigentlich müsste man dann drüber nachdenken, ob man nicht eine Nichtwählerpartei langsam gründet, um die wieder einzusammeln und der Demokratie wieder Kraft zu geben. Es ist wirklich bedenklich, dass eine politische Partei zunächst einen Wahlkampf führt, wo alle möglichen Sachen gesagt werden. Das war ja ein Anti-Kickl-Wahlkampf, nicht?
Stichwort Sicherheitsrisiko und so weiter.
Und darüber hinaus hat man dann erklärt, es ist alles nicht so schlimm, weil der Kuchen wird immer größer und daher geht's uns eh gut. Und das spüren die Leute. Und da darf sich niemand wundern, dass es erstens einmal bei den Parteipräferenzen so aussieht, wie es aussieht. Aber dass natürlich auch ein gewisser Frust da ist. Die FPÖ und Kickl lebt ja auch vom Protest. Und der wird ja erzeugt von so Handlungen, die von der ÖVP oder von den Regierungen gesetzt werden. Also das ist schon sehr traurig und wäre notwendig, ein wenig nachzudenken und eine starke Kurskorrektur vorzunehmen.
Ich habe das jetzt schon mehrmals auch gepostet. Ich glaube, dass die ÖVP in den letzten Jahren mehrere Möglichkeiten gehabt hätte, sich neu zu positionieren, neu zu formieren, sich auch wieder vielleicht auf ihre Grundwerte, die wir davor besprochen haben, zu besinnen. Ich habe das Gefühl, keine dieser Möglichkeiten ist genutzt worden und vielleicht kann es dann irgendwann zu spät sein. Sie haben in einem Standardinterview auch das Schicksal in Italien der Demokratie Christiana angesprochen.
Das durchaus gegeben gewesen wäre, wenn es zu einer Koalition mit der FPÖ gekommen wäre. Das ist ja außer Frage. Aber es hat eben auch noch nicht auszuschließen, dass es so weit kommt. Aber wie soll ich Ihnen sagen, die ÖVP ist natürlich geprägt durch Sebastian Kurz. Wenn wir kurz das zurückblenden wollen. Sebastian Kurz war, glaube ich, schon Außenminister, wie er da dann auf den Parteiobmann angetragen hat. Das war zu einer Zeit, wo offensichtlich Umfragen, die mit Steuergeld finanziert waren und offensichtlich auch manipuliert waren, publiziert wurden. Und so wurde Sebastian Kurz in den Augen von vielen Funktionären dann zum Superstar und somit die logische Konsequenz nach Mitterlehner muss dieser Sebastian Kurz her. Also okay, halten wir mal fest, das waren gedürkte Umfragen. Die Funktionäre haben aber geglaubt, sie haben den Wunderwuzi und er hat natürlich es verstanden, blendend verstanden zu blenden und hat auch nicht zurückgeschreckt von gar nichts. Wenn man dran denkt, dass es eine Wahlkampfkosten Beschränkung gibt per Gesetz, allerdings ohne Sanktionen, das hat er eigentlich ums Doppelte überschritten. Also wenn Sie im Sport sowas machen, würden Sie über Doping reden, ne? Das ist vergleichbar mit Doping. Doping ist entweder Ausschluss oder Disqualifikation oder Ähnliches. Das hat er nicht gestört. Und es war eigentlich auch von innerparteilichen Applaus geprägt, wie er gemeint hat, dass man das Kopftuchverbot eigentlich einführen sollte, wissend, dass das vom Gericht wieder aufgehoben wird. Die Frage der Indexierung der Kinderbeihilfe, wo man genau gewusst hat, dass man die Pflegerinnen und Pfleger trifft, die in Österreich ganz wichtig sind und gebraucht werden.
Man hat auch gewusst, dass es EU-Recht gegen EU-Recht verstoßt.
Na, das gar keine Frage. Es war gewusst, dass der EuGH das heben will. Ja. Das war trotzdem eine Forderung. Also diese verlogene Politik, diese populistische Politik hat da Einzug gehalten und ist irgendwann einmal halt dann schiefgegangen. Auch das haben dann irgendwann einmal die Wählerinnen und Wähler gespürt.
Aber darf ich gerade kurz einhaken? Erstens einmal, der Sebastian Kurz ist nicht im Raum, also er kann sich nicht wehren. Es gilt die Unschuldsvermutung, diverse Vorwürfe, die Sie jetzt genannt haben, werden jetzt gerichtsanhängig.
Und nein, das war kein Vorwurf, das ist ja ein Faktum. Das mit der Kinderbeihilfe?
Nein, ich habe jetzt das davor gemacht mit den Umfragen, weil das Umfragenthema ist ja also, noch gerichtsanhängig.
Okay, ja.
Das nur zur Sicherheit und das Zweite habe ich jetzt vergessen. Wir waren beim Sebastian Kurz. Mir fällt schon wieder ein, was Sie sagen wollt.
Ja, und so hat er Politik betrieben.
Entschuldigung, jetzt weiß ich es wieder. Aber er hat Wahlen gewonnen. Was machen wir mit dem Faktum?
Naja, das ist ja die Frage, wenn man mit falschen Argumenten, die gerichtlich dann aufgehoben wird, wirbt, wie ehrlich ist denn das? Und das habe ich gemeint, das haben die Bürgerinnen und Bürger und Wählerinnen und Wähler gespürt. Und ich glaube auch, dass seine Werte, wie sie ja jetzt, wenn man sieht, wie sie abgefragt werden, halt schon ganz anders sind, als sie einmal waren. Und so hat jetzt seine, ich sage immer, das war toll, was er gemacht hat, indem er die ÖVP so übernommen hat, wie er sie übernommen hat. Und dass er sie von Schwarz auf Türkis umgefärbt hat. Da möchte ich einen kurzen Hinweis machen. Türkis ist nicht so weit weg von Blau, farblich. Und die Sorge, dass bei einer Koalition mit Kickl einige Teile der Türkisen dann noch zu Blau gegangen wären, hätte ich gesehen. Aber es ist ihm gelungen, diese Partei zu kappen mit einer Gruppe von Leuten, weil auch, und das ist ja auch interessant, die damaligen Entscheidungsträger froh waren, dass sie wenigstens einen hatten, dem man noch zutrauen konnte, dass da die ÖVP siegt. Nun, jetzt müssen wir nachfragen, was hat Sebastian Kurz gestalterisch in diesem Land erreicht? Was hat der gemacht? Und salopp gesagt, sage ich Ihnen, das geht jetzt über die Zeit des Sebastian Kurz hinaus. Die ÖVP ist, glaube ich, seit 37 Jahren in der Regierung. Stellt 25 Jahre den Finanzminister. Wir haben jetzt ein Desaster, was das Budget anbelangt. Wir haben jetzt ein Desaster in der Gesundheitspolitik.
Bildung darf ich auch ansprechen.
Wir haben ein Desaster in der Bildungspolitik. Wir haben ein Desaster in der Justizpolitik. Jetzt frage ich Sie, wer braucht eigentlich die ÖVP in der Regierung? Das ist ja keine Leistungsbilanz. Und das müsste man sich auch vor Augen halten. Und das wäre ja an sich die Aufgabe der Opposition, aufzuzeigen, was da alles im Argen liegt. Da sind halt die Sozialdemokraten, werden hier aufgefordert. Aber vielleicht haben wir bald eine andere Form der Regierung, wo man dann auch auf diese Dinge dementsprechend schaut und dementsprechende Programme bzw. Maßnahmen in der Regierung einsetzt. Das ist meine Hoffnung jetzt, dass wir, aber wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen.
Genau, bleiben wir noch bei der ÖVP, zu der größeren Aufstellung dann inklusive anderer Parteien würde ich gerne zum Schluss kommen. Ich würde noch gerne das Thema Strategiefähigkeit ansprechen und möchte dazu eine Anekdote erzählen, die ist jetzt nicht neu, die ist in diversen Medien schon gestanden, aber ich finde die so leider so plakativ für die Strategiefähigkeit der ÖVP derzeit. Sie haben schon angesprochen, der Christian Stocker ist mehr oder weniger zufällig zum Parteichef aufgestiegen. Das war nämlich ja so, an dem Tag, wo der Karl Nehammer zurückgetreten ist, hat es ja dann hektische Telefonate gegeben, hektische Besprechungen gegeben. Und irgendwann einmal hat man sich dann auf den Christian Stocker geeinigt. Den hat man dann aber von mit einem Boten einen Anzug holen lassen, damit man ihn der Presse präsentieren kann, weil der war nicht einmal kleidungstechnisch vorbereitet auf diesen Auftritt. Jetzt kann man sagen, das ist eine lächerliche Kleinigkeit, aber so eine wichtige Position mehr oder weniger zufällig innerhalb eines Tages zu besetzen und dann jemanden nur eine Kleidung bringen zu müssen, ich finde, das sagt schon viel aus über die Weitsicht und die Strategiefähigkeit einer Partei.
Na, offensichtlich hat es sonst niemanden gegeben, der bereit gewesen wäre, überhaupt diese Funktion zu übernehmen.
Spricht aber auch nicht für eine Weitsicht.
Nein, na, gar keine Frage. Und darüber hinaus, glaube ich, ist ja auch jetzt die Frage zu stellen, sollte es zu Neuwahlen kommen, wer wäre da ein Spitzenkandidat? Und da sieht man ja auch, wie dünn die Personaldecke ist, wie sie schon war. In der Zeit, wie Sebastian Kurz mit diesen Umfragen sich da so hinaufgeturnt hat. Also insgesamt kein guter Zustand, aber Das ist nur ein Faktum und eine Analyse von mir.
Sehen Sie diese Strategiefähigkeit derzeit auch nicht?
Da bin ich zu weit weg. Als externer Beobachter muss man sagen, also Strategie gibt es nicht viel. Weil, wenn so uneingeschränkt zu sagen, ohne Kickel, und nicht zu wissen, dass das allenfalls doch ein Thema werden könnte, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, das lasse ich mir dahingestellt, zeigt eben, dass man halt nicht strategiefähig ist. Nicht? Dann kommt das heraus, dass dann die Unglaubwürdigkeit hoch drei passiert. Ne?
Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das haben Sie nämlich am Anfang gesagt und da bin ich ja nicht ganz Ihrer Meinung. Sie haben gemeint, die frühere ÖVP war sehr geprägt von diversen Bünden und diversen Teilorganisationen. Ich könnte jetzt umgekehrt sagen, die Klientelpolitik, die die ÖVP betreibt, ist schon ein Thema. Immer schon gewesen und jetzt auch noch. Also gerade früher die Bünde haben, der bringt sein Anliegen ein, der bringt sein Anliegen ein, der bringt sein Anliegen ein. Das war ja auch immer in der Führung schwierig für die ÖVP. Sie sehen es eher positiv.
Na, das ist der Interessensausgleich und das Ringen um gute Ideen, weil der Wirtschaftsbund sicherlich als Arbeitgebervertretung andere Standpunkte vertritt als die Arbeitnehmer. Aber man hat dann irgendwann einmal auch einen innerparteilichen Ausgleich und Kompromiss gefunden. Das ist aber dann auch von beiden getragen worden. Insofern ist die ÖVP dadurch auch stärker geworden.
Das finde ich total interessant, weil gestern in der Rede des Bundespräsidenten ist ja dieses Wort Kompromiss auch sehr oft vorkommen. Wie er gesagt hat, er findet es schade, dass das irgendwie einen schlechten Ruf gekriegt hat.
Ne, das ist ja wirklich traurig. Also ich kann Ihnen sagen, der Interessensausgleich in der ÖVP ist durch die Teilorganisationen passiert. Ob jetzt Bauernbund, Wirtschaftsbund, da hat es ja unglaubliche Bröseln gegeben, aber man hat sich dann irgendwann einmal verständigt. Das ist schon ganz wichtig, weil dann weiß man auch, wofür man steht. Und wofür man kämpft und im Sinne von werben um Stimmen, um die Ideen zu präsentieren, na, das gibt es heute nicht mehr. Ne? Da gibt es eine Umfrage, die hören, aha, das ist halt so. Ne? Aber man steht nicht dazu. Und das hat sich ja gedreht. Man weiß ja nicht mehr, wofür. Der ÖVP und den einzelnen Teilorganisationen ist ja in Wirklichkeit die DNA ausgegangen. Und aus dem Grund ist diese Beliebigkeit gegeben. Und auch diese Verwechselbarkeit, das könnte bald eine andere Partei auch sagen. Ne?
Wobei man schon sagen muss, in den jetzt aktuellen Verhandlungen, also in den gerade zu Ende gegangenen Verhandlungen mit der FPÖ, war schon jetzt der Wirtschaftsbund und die Wirtschaftskammer und die Industriellen Vereinigung sehr tonangebend, oder? Da hat man den Eindruck gehabt, das ist die einzige Teilorganisation.
Also mir ist der Atem weggeblieben, wie dieser Präsident der Industriellen Vereinigung in einem Interview einmal gemeint haben, also unbedingt muss die FPÖ in die Regierung. Und das ganz Schlimme waren immer die Schnittmengen. Überall habe ich gehört, es gibt Schnittmengen. Schnittmengen. Es hat keiner gewusst, was überhaupt gemeint ist, aber alle haben geredet, also mit der FPÖ die Schnittmengen. So, was ist jetzt? Und die Damen und Herren, die alle gemeint haben, weil die Schnittmengen mit der FPÖ so groß ist. Und die werden so für die Wirtschaft ganz positiv sein. Hoffentlich haben die nicht einmal eine Sekunde an Europa gedacht. Haben jetzt erkannt, wie gefährlich es gewesen wäre und jetzt sind sie entweder ruhig oder unterstützen hoffentlich eine Initiative, wo die ÖVP in die Regierung geht und ein dementsprechend positives Programm mit den anderen Regierungspartnern abschließt. Aber die Schnittmenge, also das war einer der dümmsten Argumente, die man jetzt im Nachhinein tut man sich noch leichter reden, aber ich habe damals schon mal gedacht, wovon reden die, weil die Frage der Außenpolitik, die Frage der Europapolitik, man, wo sind da Schnittmengen? Das war ja erkennbar.
Ja, die Anneliese Rohrer hat in dem Podcast, den ich heute schon zitiert habe, den Link stelle ich auch rein, Shownotes, auch gesagt, dass sie kann gar nicht glauben, wie diese Fehleinschätzung zustande gekommen ist auf Seiten der ÖVP-Wirtschaftsbündler und Wirtschaftsvertreter, zu glauben, weil es war ja die Haltungen von Herbert Kickl zum Beispiel zu Europa, die sind ja alle bekannt. Das ist ja überhaupt nichts Neues. Man muss auch noch man könnte auch noch in ihr Parteiprogramm reinschauen oder in ihr Wahlkampfprogramm reinschauen. Also es war jetzt nicht überraschend. Und ich war auch sehr überrascht, wie Sie, dass dieser Eindruck entstehen hätte können, na gut, das wäre gut für die Wirtschaft und das würde uns weit nach vorne bringen. Und dann sagt man, vorgestern, glaube ich, war das der Harald Mahrer, na, der Kickl, der ist nicht regierungsfähig. Die Rohrer
nicht stellt, regierungsfit.
Oder redet
hat er gesagt,
regierungsfit.
Ja.
Und eben die Rohrer hat, ich zitiere jetzt wieder die Anneliese Rohrer, hat dann gesagt, wo hat denn der die letzten Jahre gelebt? Mhm. Ich stelle mir die Frage auch.
Ich glaube, dass hier vielleicht manchmal Einflüsse aus den Bundesländern und den Freiheitlichen in den Bundesländern, die da in den Landesregierungen sitzen, wahrscheinlich vorgeherrscht haben und man angenommen hat, dass das vielleicht auch auf Bundesebene sein könnte und hat nicht den Kickl so gut gekannt und nicht gewusst, wie stark der ist und wie der agiert.
Ja, aber das, wie kann man den nicht kennen? Der ist ja schon viele, viele Jahre ein politischer Akteur.
Schon, aber vielleicht, ich wundere mich auch, ist ja gar keine Frage, aber vielleicht haben die Herren gedacht, ne, der war ein bisschen Oppositionspolitiker, jetzt wird er Volkskanzler, ne, wird er Volkskanzler da gemeint, schrecklich, ne, das zu sagen. Und der wird also dann zum Staatsmann aufsteigen. Ne? War vielleicht eine Hoffnung, aber man hat ja gesehen, was daraus geworden ist. Ich glaube, dass Heimbuchner da eine Rolle spielt in Oberösterreich. Ich glaube, dass in Oberösterreich die Wirtschaft eher stärker Richtung Freiheitlicher Partei orientiert ist und war und von daher auch wahrscheinlich die dementsprechenden ersten Signale gekommen sind, auch in Richtung Schnittmengen.
Ja, da würde mir eh Ihre Einschätzung interessieren. Meiner Meinung nach hat man in den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich gesehen, naja gut, man kann mit den Freiheitlichen schon regieren, so quasi, ist unter Anführungszeichen jetzt so, das geht schon, so schlimm ist es gar nicht, hat dabei aber dann auf Bundesebene übersehen, dass es auf der Bundesebene erstens den Player Herbert Kickl gibt und zweitens wirklich um was geht. Jetzt tut mir das natürlich weh, als Tiroler zu sagen, in die Bundesländer kann eigentlich gar nicht so viel entschieden werden, aber wenn man anschaut, die ganzen Verfassungsthemen, die Gerichtshofthemen.
Aber das ist völlig richtig. Ich meine, an sich müsste man ja die Diskussion führen, was Föderalismus anbelangt. Und ich werde nie vergessen, wie der Gerhard Hirschmann, Gott habe ihm selig, verlangt hat, dass man eigentlich einmal drei Bereiche macht, aus den neuen Bundesländern drei Blöcke. Einen Aufschrei hat es gegeben. Ne? Aber in Wirklichkeit wäre das hoch an der Zeit, weil wenn Sie sich anschauen, was in den Landtagen beschlossen wird, oder ja, das ist die dritten viermal im Jahr zusammen. Sind aber, haben einen Landtagspräsidenten und einen zweiten und einen dritten oder was weiß ich nicht alles. Und das meiste, was sie machen, sind dann irgendwelche Petitionen an die Bundesregierung. Da sind sie dann ganz stark, aber das hat noch keinen Meter gebracht. Also insofern ist es kein Wunder, dass es auf Landesebene mit den Freiheitlichen besser geht, Kraft der Tatsache, dass dort nicht viel zu entscheiden ist.
Mein Lieblingsgremium ist ja die Landeshauptleutekonferenz. Das gibt es nämlich eigentlich gar nicht, das Gremium offiziell. Also es gibt es weder in der Verfassung noch sonst in einem Gesetz, aber das tritt immer sehr gerne auf.
Aber wissen Sie, das Schlimmste, was passiert ist in dieser Landeshauptleutekonferenz, war wahrscheinlich das 2017, 16. Auf jeden Fall war in der Landeshauptleutekonferenz, die hat getagt am Aachensee, das Ziel, es muss eine Impfpflicht her.
Na, das war dann, muss aber dann.
Oder aber später.
21 oder 22, 21 glaube ich war das, ja.
Ja, okay. Mhm. Also der jetzige provisorische Kanzler war damals genau. Auch provisorischer Kanzler. Ja. Und der ist mit dem damaligen Gesundheitsminister aufgebrochen Richtung Aachensee, mit dem Hinweis von den diversen Beratern und sonstigen Stäben in Wien, ja, keine Impfpflicht. Und dann ist man in Aachensee angekommen, wie ich gehört habe, angeblich alleine, weil der Herr Mückstein, dessen Auto, da ist der Strom ausgegangen oder irgendwas.
Ja, genau.
Und dann wurde der Herr Schallenberg von den Landeshauptleuten umgedreht und auf einmal war Impfpflicht da. Impfpflicht ohne irgendwelche Sanktionen, das sagt ja schon alles. Nicht? Aber die gleiche Gruppe hat dann, ich glaube, 9 Monate später verlangt, dass die Impfpflicht wieder abgeschafft wird. Das zeigt ja die Ernsthaftigkeit dieses Gremiums. Bedauerlich, aber es ist so.
Ich würde noch ein anderes Thema gerne ansprechen. Jetzt haben wir über Bünde auch geredet und über den Einfluss der Wirtschaft und der Wirtschaftskammer. Ein Thema, das in letzter Zeit wieder vermehrt aufgetreten ist, und da sind Sie ja auch Experte sozusagen drinnen, jetzt nicht was die Gegenwart betrifft, sondern was die Vergangenheit betrifft, ist der Einfluss von der Raiffeisen. Der Raiffeisenbank. Sie waren ja selber von 1994 bis 2014, also 20 Jahre, Generalsekretär im Raiffeisenverband, kennen also diese Organisation sehr gut. Jetzt, wie kann man denn aus Ihrer Perspektive diese Nähe Raiffeisen-ÖVP wirklich einordnen? Nach meinem Eindruck nach ist da eine große Nähe da. Man muss auch nur zum Beispiel bei der Jahreshauptversammlung schauen, weil da alle tot ist. Es ist, sitzt mit dem Ex-Kabinettschef des Finanzministeriums Clemens Niedris, der jetzt Raiffeisen-Manager ist, auch bei den Budgetverhandlungen der ÖVP sitzt er mit am Tisch als Experte, zumindest jetzt bei den bisherigen Verhandlungen, nicht, weiß nicht, was bei den künftigen dann ist. Und 2023 hat es auch 100.000 Euro Spende der Raiffeisen an die ÖVP gegeben. wie groß ist jetzt, wie ist das Verhältnis wirklich?
Schauen Sie, Raiffeisen, würde ich meinen, hat um die 2 Millionen Mitglieder. Wenn Sie jetzt in den diversen Gruppierungen, ob jetzt Banken, Lagerhäuser, Molkereien, Winzergenossenschaften oder was auch immer schauen, ist es dort ein Spiegelbild der Bevölkerung. Das meine ich aber auch parteipolitisch. Da sitzen auch andere Fraktionen mit dabei und bemühen sich um das Beste für die Genossenschaft und für die Genossenschafter. Natürlich sind viele Bürgermeister dabei. Da kann man sagen, da gibt es eine Nähe zwischen Raiffeisen und dem Bürgermeister. Das ist ja keine ungesunde Nähe, weil die wissen genau, was in der einen Funktion notwendig ist und was in der anderen Funktion notwendig ist. Ansonsten ist es ein sehr getrenntes Vorangehen und Voranschreiten mit unterschiedlichsten Interessensausgleichen oder auch nicht. Gibt genauso strittige Punkte, hat es immer gegeben. Jetzt kann man sagen, der Bauernbund ist natürlich noch viel stärker verwoben mit einer Raiffeisengruppe, weil ich gehe davon aus, dass viele Bauernbundmitglieder irgendwo auch beim Lagerhaus Kunde sind oder Mitglied sind oder Genossenschafter sind. Da würde ich aber nicht glauben, dass das jetzt in irgendeiner Form eine politische Veränderung herbeiführt, sondern die haben einen Standpunkt als Bauernbundmitglieder oder Funktionäre und bringen das dann in die politische Arbeit ein, in den Interessensausgleich, von dem ich gesprochen habe, zwischen dann Wirtschaftsbund und ÖRAB. Und wenn sie sich durchsetzen, okay, dann passiert das. Also da sehe ich Raiffeisen nicht unbedingt an vorderster Front. Natürlich wird immer wieder angesprochen, auch Raiffeisen und die Medien. Da könnte man sagen, okay, das hat irgendwo was zu tun mit der Politik. Da hat es eine ganz klare Haltung gegeben, dass es hier zu einer Trennung gekommen ist. Und ich habe noch nie einen Journalisten oder eine Journalistin, ob jetzt im Kurier oder im Profil getroffen, die gemeint hätten, sie wurden von den Eigentümern in irgendeiner Form beeinflusst. Da gibt es ein Redaktionsstatut, das wird eingehalten. Da gibt es den Chefredakteur, den Herausgeber etc. Also da hat es immer eine klare Trennung gegeben und die wird es auch immer geben. Also das Herbeireden ist wahrscheinlich bewusst gemacht, aber hat weder hat jedenfalls Raiffeisen nicht geschadet, dass bei irgendwelchen Tagungen, wie Sie es angesprochen haben, Politiker auftreten. Okay, ich habe Tagungen gemacht, ist der Warnitzki aufgetreten, als Großeuropäer. Das sehe ich etwas anders.
Ich möchte Ihnen den Anbuchs widersprechen, was die Eigentümerschaft der Raiffeisen von Medien betrifft, und zwar nicht in dem, was Sie gesagt haben, dass es keinen unmittelbaren Einfluss gibt auf Journalistinnen und Journalisten, das kann ich aus eigener Wahrnehmung bestätigen. Was man allerdings nie vergessen darf, ist, Eigentümer bestimmen halt Funktionen, die wiederum andere Funktionen lenken oder zumindest mitlenken können, also wie zum Beispiel Herausgeberschaft, Chefredaktion. Da werden natürlich Eigentümerinteressen vertreten und man wird sich jetzt, sage ich mal, als Raiffeisen-Medium nicht an Journalisten oder Journalistin suchen, als Chefredakteurin oder Chefredakteur, der nicht ungefähr ins Weltbild reinpasst. Also es gibt natürlich indirekt schon einen Einfluss auf die Blattlinie, aber ich würde jetzt Ihre Einschätzung
aber bestätigen. Meistens ist der Chefredakteur auch dann noch in der Abstimmung bei den Journalisten und Journalistinnen und die sind alle mit überzeugender Mehrheit auch gewählt oder bestätigt worden. Also das war immer ein gemeinsames Miteinander und da ist niemandem irgendwas aufs Auge gedrückt worden oder zu einer von außen. Jedenfalls in der Zeit, wo ich es überblicke als aktiver Mitarbeiter von Raiffeisen.
Ja, ich sehe jetzt da auch jetzt keine große Gefahr. Was ich wirklich ansprechen wollte, ist, weil das Thema in der ersten Runde der Verhandlungen ein großes Thema war, es war dann lustigerweise in der zweiten Runde mit der FPÖ auch wieder ein Thema, nämlich die Bankenabgabe. Halten Sie das für plausibel, dass die ÖVP, dass der Karl Nehammer zum Beispiel in der ersten Runde so extrem unter Druck geraten ist, weil die Bankenabgabe von einer Seite sehr gefordert worden ist und er aber zum Beispiel von der Raiffeisen gesagt kriegt, hat, sicher nicht.
Ich glaube, das dürfte schief ein bisschen schief gelaufen sein. Ich glaube, man hätte eigentlich über einen Solidaritätsbeitrag diskutieren sollen, der nicht nur auf Banken, sondern auf anderen auch aufzuteilen gewesen wäre, um ein Budget sicherzustellen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite den Kickel zu verhindern. Also ein Lattes wäre schon ein Solidaritätsbeitrag an sich gewesen. Um nur auf die Banken zu fokussieren, das hat halt der Herr Babler so gesagt. Und der Herr Kickl hat sich, glaube ich, da einen Spaß draus gemacht.
Ja, es war Demütigung eigentlich.
Ja. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass man, wenn man schon über sowas spricht, dann es ein bisschen breiter sieht und nicht nur die Banken in den Fokus nimmt.
Also Sie sehen, Sie würden den Bogen jetzt weiterspannen und nicht nur darauf beschränken, dass man sagt, okay, die Raiffeisen steht der ÖVP nahe und deswegen hat es keine Bankenabgabe gegeben und deswegen sind die Gespräche die ersten mit SPÖ und Neos
auseinandergegangen. Ja, wir haben ja andere Banken in Österreich auch, also das ist ja nicht, ne? Also für Raiffeisen, das war keine Raiffeisensteuer, sondern das ist ja für die BAWAG und für die Bank Austria und für alle, der erste Österreich.
Gut, die haben jetzt einen direkten Draht zur ÖVP wahrscheinlich, das ist der Unterschied.
Das würde ich einmal nicht ganz so unterstreichen.
Gut. Ich habe mir da noch meine Notizen aufgeschrieben, aber ich glaube, die Frage können wir uns nach Ihren vorherigen Aussagen jetzt schenken, nämlich es ist ja jetzt, wenn wir das ÖVP-Thema jetzt abschließen wollen, ja immer das Comeback von Sebastian Kurz auch ein Thema. Ich nehme an, Sie halten nicht viel davon.
Naja, heute ist ja ganz aktuell gekommen, dass beim Landesparteiobmann der Wiener ÖVP Mara die Anklage erhoben wurde. Also ich bin eigentlich, wenn der Mann zurücktritt. Wahrscheinlich ist er vielleicht schon zurückgetreten. Und bei Sebastian Kurz weiß man nicht, was kommt. Könnte ja auch sein, dass zu einer Anklageerhebung kommt. Ergo glaube ich nicht, dass das eine sehr gute Idee ist, in so einer Phase den Herrn Sebastian Kurz als Spitzenkandidaten der ÖVP vorzuschlagen. Ob er dann von sich aus vielleicht eine eigene Gruppierung, eine politische Gruppierung oder Bewegung macht, das wird er entscheiden.
Halten Sie es für ausgeschlossen, dass es in der ÖVP Kräfte gibt, die das ermöglichen würden?
Dass er eine eigene Gruppierung...
Dass er in der ÖVP wieder die Macht übernimmt.
Ich glaube momentan nicht.
Also Sie würden es ausschließen, dass das passiert?
Ja.
Ihnen möchte nicht?
Werden wir ja sehen.
Ja, wir werden es nicht entscheiden, aber wir werden es sehen, genau. So viel zur ÖVP. Jetzt stellt sich natürlich heute die Frage, wie geht's weiter? Und zwar jetzt nicht nur mit der ÖVP, das haben wir jetzt eher ausführlich besprochen. Gestern in seiner Ansprache hat der Bundespräsident Van der Bellen 4 Optionen am Tisch gelegt. Neuwahlen, Minderheitsregierung unter Duldung des Parlaments, eine Expertinnenregierung oder wie neuerliche Koalitionsgespräche. Welche von den Varianten finden Sie diejenige, die für unser Land am besten wäre?
Ich glaube, man muss da ein bisschen auch auf den Terminkalender schauen. Also wir haben nicht viel Zeit. Also Neuwahlen würde ich mir ausschließen, weil allein die Vorlaufzeit, um eine Wahl abzuhalten, die berühmten 80 bis 90 Tage, da sind wir ja dann irgendwann Ende April, dann kommt es wieder zu Regierungsverhandlungen. Siehe die letzten 130 Tage. Also wir steuern da wohin, müssen aber in der Zwischenzeit in Brüssel aber ein Budget darstellen. Und das ist in Wirklichkeit das wichtigste Datum. Und das ist, glaube ich, Ende April. Also es tunlichst alles zu unternehmen, möglichst rasch eine handlungsfähige Regierung mit einem guten Programm zustande zu bringen. Das heißt, da wird wahrscheinlich die Expertenregierung schwierig werden und es wird auch die Minderheitenregierung schwierig werden. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt sollte sein, dass diejenigen, die schon einmal verhandelt haben, sich nur mal hinsetzen. Eine Reihe von Dingen müsste ja schon geklärt sein aufgrund dieses geleakten Papiers. Kann man ja relativ rasch dann sagen, ob das bei den anderen jetzigen neuen Koalitionspartnern auch grün oder gelb geschaltet ist, oder wie auch immer, und bei den Roten muss man halt dann reden, wie das ist. Nur, da hat der Herr Bundespräsident gestern schon was Richtiges gesagt in Richtung dieses Interessensausgleichs und der Kompromisse. Das wird notwendig sein. Und da wird man, und das ist eine Frage auch der Autorität, ja, der jeweiligen Repräsentanten und Repräsentantinnen der politischen Gruppe. Ob die dann diesen Kompromiss, der halt abweicht von ihren bisherigen Haltungen im Wahlkampf oder Wahlprogrammen, um eben diesen Kompromiss durchzusetzen. Das ist die entscheidende Frage. Und an denen werden alle gemessen werden. Und ich glaube, dass alle drei in die Geschichte eingehen könnten, was sie verhindert haben, nämlich eine blau-schwarze Regierung und eine wirklich zukunftsorientierte, europafreundliche, für die lebendige Demokratie arbeitende Regierungskonstellation zustande zu bringen. Das wäre hervorragend. Und wie gesagt, das Wichtigste ist einmal das Budget zu machen, weil sonst haben wir ein Defizitverfahren mit allen Konsequenzen und das ist im höchsten Maße unerfreulich.
Wer müsste sich denn in Ihrer Einschätzung nach wohin bewegen? Wir haben die drei, ich teile übrigens Ihre Einschätzung. Ich glaube auch, dass jetzt der Bundespräsident Sondierungsgespräche führen wird und dann sagen wird so, ihr drei, ihr kriegt jetzt von mir, ich sage jetzt irgendwas, 3 Wochen Zeit und in die 3 Wochen eignet euch bitte oder halt nicht. Aber wer müsste sich denn von den dreien in welche Richtung bewegen? Oder anders gefragt, also von den Verhandlungsspitzen her hat sich jetzt bei der ÖVP was geändert. Das ist nicht mehr der Karl Nehammer, sondern der Christian Stocker. Die Beate Meindl-Reisinger ist jetzt wieder bei den Neos, nehme ich mal an. Und auch auf SPÖ-Seite ist jetzt zumindest Stand heute immer noch der Andreas Babler der Spitzenverhandler. Wer müsste sich personell was bewegen oder inhaltlich Ihrer Meinung nach, damit es dann im zweiten Anlauf was wird?
Nein, zunächst einmal, glaube ich, brauchen die irgendeine Therapiesitzung, dass sie wissen, worum es geht und wie man irgendwelche Ziele erreichen kann. Und zwar sollten das schon wirkliche Maßnahmen sein, über die man bisher vielleicht nicht sprechen wollte. Ich sage nur Pensionen. Allein in Frage der Pensionen jetzt eine Ansage zu machen, wie sie der Wolfgang Schüssel gemacht hat. Der Wolfgang Schüssel hat, ich weiß jetzt nicht, das Jahr wird 2004, 2005 gewesen sein, dass es 2024, was das Lebens-, also das Pensionseintrittsalter von Frauen anbelangt, angehoben wurde. Von mir aus würden sie das jetzt machen und in 20 Jahren passiert das. Nur man weiß, was es bedeutet, längerfristig, wenn man Budgetplanung macht, dass dieses Pensionssystem abgesichert ist. Und das kann man genauso im Bildungsbereich Dinge machen, die man bisher nicht gemacht hat. Also jetzt ist die Zeit da und es sind ja dann 4,5 Jahre noch bis zur nächsten Wahl, wo man wirkliche Maßnahmen setzen kann und ein bisschen weggehen von diesen, sage ich einmal, Sie haben es Klientenpolitik genannt, zunächst einmal. Also, wo die SPÖ halt aus der Gewerkschaft geprägt ist und die ÖVP von Wirtschaftsvertretern. Also, jetzt ist die Zeit, da wirkliche Maßnahmen zu setzen. Und das würde ich mir wünschen. Da sind die Neos an sich an sich schon Garanten dafür, dass sie reformfreudig sind. Sie müssen halt nur die anderen zwei jetzt auch infizieren.
Und rein von den handelnden Personen her, sehen Sie da eine Chance, dass die drei jetzt beim zweiten Versuch sich einigen können?
Das, da tue ich mir wirklich schwer. Also ich kenne den Herrn Dr. Stocker gar nicht. Ich kenne den Andi Babler als Bürgermeister sehr gut. Muss aber zugeben, dass er mich als Marxist in der Rolle des Klubobmanns oder des Parteivorsitzenden ein bisschen irritiert hat. Vielleicht kommt er wieder mit Blick in die Zukunft zu den westlichsten Themen und sitzt weniger ideologisch und stärker also fokussiert auf seine Wählerschaft, die durchaus also nicht aus Marxisten besteht.
Und auf der NEOS-Seite nehme ich an, sind Sie der Meinung, mit der Beate ist man da richtig unterwegs?
Ich glaube, dass die Beate Meindl-Reisinger in den wesentlichsten Punkten, wir haben ja schon die Reform bei den Pensionen angesprochen oder bei den Bildungen oder bei der Bildung angesprochen, am richtigen Kurs ist, da deckt sich auch das, was ihre Mitglieder bzw. Wählerinnen und Wähler wollen oder wofür sie sie gewählt wurde, also die Perthe, da glaube ich, da ist die Reformfreude am größten.
Vielleicht letzte Frage zur Vergangenheit, und wobei ich frage es deswegen, weil es wird wieder eine Rolle spielen, wenn die drei wieder zusammenkommen. War es der richtige Schritt von der Beate Meinl-Reisinger, als Erste aufzustehen und zu sagen, das wird nichts?
Ich glaube, die Optik ist deshalb etwas verrückt worden, also verrückt im Sinne von verzerrt, dadurch, dass 24 Stunden später Nehammer auch aufgestanden ist. Wenn Nehammer sitzen geblieben wäre, hätte das als eine sehr geschickte Dramaturgie empfunden, dass man sagt, naja gut, also aha, wir brauchen ja die, das wird gefährlich, also setzen wir uns hin, schauen wir, dass wir was weiterbringen und vielleicht können wir sie wieder einfangen. Dadurch, dass das 24 Stunden so passiert ist, hat das natürlich eine andere Optik gekriegt. Ist keine Frage, aber ich habe es mutig von ihr gefunden, auch zu sagen, da sind Dinge, die bisher versprochen wurden oder ausgemacht wurden, nicht eingehalten worden. Stichwort Babler. Und daher hat sie die Konsequenzen gezogen.
Ich stelle die Frage deswegen, weil, wenn alles gut geht, wird Ende Februar auch in diesem Studio die Beate Meinl-Reisinger mit dem Michael Nickbasch und mir gemeinsam sitzen und wir werden eine Folge Dunkelkammer ganz offen gesagt aufnehmen. Da werde ich ihr die Frage schon selber stellen.
Sehr gut.
Vielleicht kommen wir langsam zum Schluss. Wir haben ja in der Folge jetzt über Wurzeln und Grundwerte gesprochen und wie gesagt, ich würde allen, die politisch interessiert sind, die Lektüre dieses Grundsatzpapiers empfehlen. Ich finde es äußerst interessant, das zu lesen, und wie gesagt, viele von euch, die politisch interessiert sind, werden die sogenannte frühere alte ÖVP darin erkennen. Und Sie haben es heute schon angesprochen, ich lese da gerade meine Notizen, aber die Frage haben Sie ja schon beantwortet, weil die letzten großen Wahlerfolg unter Sebastian Kurz haben wir ja schon besprochen, haben jetzt nach meiner Einschätzung noch wenig mit diesen Wurzeln zu tun gehabt, und Sie haben das eigentlich heute schon bestätigt. Jetzt schauen wir aber in die Zukunft. Was soll jetzt die ÖVP machen? Soll sie an diesen Wurzeln, Grundwerten, die es ja mal gegeben hat und die ja jetzt wahrscheinlich nicht lückenlos, aber zumindest überwiegend gelebt worden sind einmal eine Zeitl, soll sie daran festhalten? Soll sie sie verändern, aktualisieren, modernisieren oder ihrer Einschätzung nach vielleicht überhaupt über Bord werfen?
Na, ich glaube, es wäre gut, wenn die ÖVP wieder zu einer gewissen Programmarbeit zurückkehren würde, sodass der Bauernbund ein wirkliches Programm hat, also nicht nur, wo es nicht geht. Das Gleiche gilt für den Wirtschaftsbund, für den ÖRB und so weiter. Und dass es dann zum Interessensausgleich kommt, dass man weiß, wofür die ÖVP steht. Das weiß man ja momentan nicht. Und da sind Damen und Herren aufgefordert, in die Richtung in die Hände zu spucken.
Ich finde, das ist doch ein schönes Schlusswort. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Danke für die Einladung.
Und danke für den Besuch im Studio. Hat
großen Spaß gemacht.
Super, fein.
Danke.
Danke. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal mache ich das mit besonderer Freude. Es ist nämlich ein Missing Links Original. Im Podcast Rohrer bei Batschen analysiert die Innenpolitik-Legende Anneliese Rohrer alle 2 Wochen mit ORF-Moderator Patrick Batschen die politische Lage. Mit messerscharfem Verstand und pointierten Aussagen trifft sie immer wieder den Nagel auf den Kopf. Absolute Hörempfehlung. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.
Missing Link.